Das Zimmer unter dem Dach des Hauses Veron schlief sah nicht viel anders aus als bei Harrys letztem Besuch. Dieselben Spiele auf den Postern von Rons Lieblingsteam, den Chutley Cannons wirbelten und winkten von den Wänden der schrägen Decke, und das Aquarium auf der Fensterbank, in dem damals noch Froschlaich gewesen war, beherbergte nun einen riesigen Frosch. Rons alte Ratte Krätze war nicht mehr da. Stattdessen die winzige graue Eule, die Rons Brief zu Harry in den Ligusterweg geflogen hatte. Sie hüpfte in einem kleinen Käfig auf und ab und zwitscherte wie verrückt. »Schnauzepick«, sagte Ron und drängte sich zwischen zwei der vier Betten hindurch, die in das Zimmer gequetscht worden waren. »Fred und George schlafen auch hier, weil Bill und Charlie ihr Zimmer bekommen haben. Percy behält sein Zimmer für sich alleine, weil er ja arbeiten muss. Ron, warum nennst du diese Eule Pig?«
»Weil Ron doof ist«,
warf Ginny ein. »Sein richtiger Name ist nämlich Pigwidgeon.«
»Ja, und das ist überhaupt kein doofer Name«, sagte Ron trocken.
»Ginny hat ihm den Namen gegeben. Sie findet ihn süß.
Und ich wollte ihn noch ändern, aber es war zu spät. Er hörte auf überhaupt nichts anderes mehr. Also heißt er jetzt eben Pig. Ich muss ihn hier oben behalten, weil er Errol und Hermes ständig ärgert. Mich übrigens auch, kann ich dir sagen.«
Pigwidgeon flatterte glücklich in seinem Käfig umher und schrie schrill. Harry kannte Ron gut genug, um ihn nicht ernst zu nehmen. Über seine alte Ratte Krätze hatte er sie ständig beklagt. Doch als Hermines Kater Krummbein ihn vermeintlich gefressen hatte, war er untröstlich gewesen.
»Wo ist Krummbein?« fragte Harry nun Hermine.
»Draußen im Garten, glaube ich«, sagte sie.
»Er hat noch nie einen Gnom gesehen und jagt sie wie die Mäuse.«
»Percy gefällt die Arbeit, nicht wahr?« sagte Harry, setzte sich auf eins der Betten und sah den Chutley Cannons zu, wie sie auf den Postern an der Decke erschienen und wieder davonsausten.
»Gefallen«, sagte Ron mit verdüsterter Miene. »Ich glaube, er würde gar nicht mehr nach Hause kommen, wenn Dad das nicht verlangen würde. Er ist wie besessen.«
»Frag ihn ja nicht nach seinem Chef. Mr. Crouch sagt dieses. Oh, Mr. Crouch sagt jenes. Wie ich immer zu Mr. Crouch sage, Mr. Crouch ist der Meinung, Mr. Crouch hat mich beauftragt. Bald geben sie noch ihre Verlobung bekannt.«
»Hast du einen schönen Sommer verbracht, Harry?« fragte Hermine.
»Und?
Sind die Fresspakete auch angekommen?«
»Ja, vielen Dank.
Diese Kuchen haben mir das Leben gerettet.«
»Und hast du was von...«
setzte Ron an, doch Hermines Blick ließ ihn verstummen. Harry wusste, dass er nach Sirius fragen wollte. Ron und Hermine hatten bei Sirius' Flucht tatkräftig mitgeholfen und waren jetzt beinahe ebenso um seinen Paten besorgt wie er. Allerdings war es nicht gut, wenn Ginny alles hörte. Keiner außer ihnen und Professor Dumbledore wusste, wie Sirius entkommen war, und keiner glaubte an seine Unschuld.
»Sie haben aufgehört zu streiten«, sagte Hermine, um den peinlichen Moment zu überbrücken, denn Ginnys Blick wanderte neugierig von Ron zu Harry. »Sollen wir runtergehen und deiner Mom mit dem Abendessen helfen?«
»Ja, von mir aus«, sagte Ron.
Alle vier verließen Rons Zimmer und stiegen nach unten in die Küche, wo sie Mrs. Weasley allein und äußerst schlecht gelaunt vorfanden.
»Wir essen draußen im Garten«, sagte sie, als die vier eintraten. »Hier drin haben wir einfach keinen Platz für 11 Leute.« »Könntet ihr die Teller raustragen, Mädchen? Bill und Charlie decken die Tische. Ihr beide nehmt bitte Messer und Gabeln«, sagte sie zu Ron und Harry und richtete ihren Zauberstab unversehens ein wenig zu energisch auf einen Haufen Kartoffeln im Waschbecken, die daraufhin so schnell aus ihren Pellen flutschten, dass sie gegen Wände und Decke klatschten.
»Ach, um Himmels Willen«, seufzte sie und richtete ihren Zauberstab jetzt auf eine Kehrschaufel, die von der Wand hüpfte, über den Boden tänzelte und die Kartoffeln aufschaufelte.
»Diese beiden«, stieß sie zornig hervor, während sie Töpfe und Pfannen aus dem Schrank holte, und Harry war klar, dass sie Fred und George meinte.
»Ach, ich weiß nicht, was aus denen mal werden soll, ehrlich gesagt.
Keinen Ehrgeiz wollen anderen nur möglichst viel Ärger bereiten.«
Sie ließ einen großen Kupfertopf auf den Küchentisch knallen und begann mit dem Zauberstab darin herumzurühren, bis sich eine cremige Soße aus der Spitze in den Topf ergoss.
»Es ist ja nicht so, dass sie keinen Grips hätten«, fuhr sie gereizt fort,
trug den Topf hinüber zum Herd und entzündete diesen mit einem Stupser ihres Zauberstabs.
»Sie verschwenden ihn einfach, und wenn sie sich nicht bald zusammenreißen, kriegen sie wirklich Probleme.«
»Hogwarts hat mir mehr Eulen ihretwegen geschickt als wegen aller anderen zusammen.«
»Ach, wenn sie so weitermachen, landen sie noch vor dem Ausschuss gegen den Missbrauch der Magie.«
Mrs. Weasley tippte mit dem Zauberstab gegen die Besteckschublade, die prompt aufsprang.
Ein paar Messer flogen heraus, so dass Harry und Ron sich rasch ducken mussten, surrten quer durch die Küche und begannen, die Kartoffeln in Scheiben zu schneiden, die die Kehrschaufel soeben wieder ins Waschbecken befördert hatte.
»Ich weiß nicht, was wir bei den beiden falsch gemacht haben«, sagte Mrs. Weasley, legte ihren Zauberstab beiseite und begann, noch mehr Töpfe hervorzukramen.
»Das geht nun schon seit Jahren so, immer wieder was Neues. Und sie wollen einfach nicht zuhören. Oh nein, nicht schon wieder!«
Sie hatte ihren Zauberstab vom Tisch genommen und er hatte sich unter lautem Quieken in eine riesige Gummimaus verwandelt.
»Schon wieder einen von ihren falschen Zauberstäben«, rief sie. »Wie oft habe ich den beiden schon gesagt, sie sollen sie nicht herumliegen lassen?«
Sie griff nach ihrem richtigen Zauberstab, drehte sich um und musste feststellen, dass die Soße auf dem Herd zu kokeln begonnen hatte.